Guten Morgen allerseits hier im Saal und auch vor Bildschirmen. Ich freue mich, mit euch heute gemeinsam an Gottes Wort studieren zu können. Und dieser Text heute ist ein langer Text, aber er lädt uns ein, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie es nun mal steht mit unserem Sehvermögen. Ich habe zuerst mal gedacht, dass ich mal den Text nur kurz referiere, zusammenfasse und ein paar Points dann rausnehme. Aber ich habe mehr darüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, das ist so ein Text. Das lesen wir jetzt mal ganz. Und der ist lang. Das verspreche ich euch. Aber hinterher werde ich nicht ausführlich jeden Vers referieren. Sonst wären wir vor dem Friedensgebet noch nicht fertig. Also keine Angst. Der Kontext zu diesem Text ist ja folgender. Also mal, wir haben in den vergangenen Gottesdiensten jetzt gehört, wie Jesus im Tempel auftritt, das Laubhüttenfest. Und zeitlich ungefähr ein halbes Jahr, bevor er ans Kreuz muss. Und jetzt ist Laubhüttenfest vorbei. Und da hat ja Jesus die Schriftgelehrten so richtig immer wieder auf die Palme gebracht. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und das Licht der Welt und so weiter. Diese Ich-Bin-Worte, die haben die Schriftgelehrten am Ende so auf die Palme gebracht, dass die ihn steinigen wollten. Aber da ist er ausgewichen. Die Zeit war noch nicht da. Und jetzt sind sie unterwegs irgendwo hier in der Nähe des Tempels und sie kommen an einen Mann vorbei, der bettelt, der da am Straßenrand sitzt und dann er ist blind, von Geburt an blind. Und jetzt fängt die Geschichte an. Schauen wir mal. Jawohl. Wir lesen. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er nun selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Ich lese das aus der neuen evangelischen Übersetzung. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der hier schon immer Bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, nein, es sieht nur ihm ähnlich aus. Doch, ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du jetzt einmal sehen? Fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Schiloach und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und konnte auf einmal sehen. Und wo ist er jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, sagte der Mann. Daraufhin brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Jetzt fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Da sagten einige der Pharisäer, dieser Mann kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen, hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den Blindgeborenen noch einmal, was sagst du von ihm? Dich hat er ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet, gab diese zur Antwort. Aber die Führer der Juden sollten den Geheilten nun nicht glauben, wollten denn nicht glauben, dass er blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, das ist unser Sohn, ja, ja. Und wir wissen, dass er blind geboren ist, wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann am besten Auskunft darüber geben. Sie sagten das aus Angst vor den führenden Männern der Juden, denn die hatten schon bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekennen würde. Aus diesem Grund hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn doch selber. Da riefen sie den Blindgeborenen zum zweiten Mal herein. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, entgegnete der Geheilte. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt kann ich sehen. Was hat er dir denn gemacht? Fragten sie wieder. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich doch euch schon gesagt, entgegnete er. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von diesem Menschen. Wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Aber bei diesem Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Der Geheilte entgegnete, das ist aber erstaunlich. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. Und noch nie hat man davon gehört, dass jemand einen blind geborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er überhaupt nichts tun. Du Sünder, du willst uns belehren, fuhren sie ihn an. Du bist ja schon in Sünde geboren, merkt es. Du bist ja schon in Sünde geboren. Und sie warfen ihn hinaus. Und zwar aus der Synagoge auch. Spätestens kurze Zeit danach. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? Fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer der ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht jetzt mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen. Und denen, die nicht die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind? Fragen sie. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Aber weil ihr behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Ich finde das einen schönen Text. Da ist viel passiert, vieles eigentlich, wenn man das so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Da könnte man theologisch jetzt lange viele Punkte mal genüsslich ausarbeiten. Aber bei der Vorbereitung wurde mir klar, darum geht es hier gar nicht. Darum geht es hier gar nicht, dass wir mal theologisch viel Neues lernen. Es geht hier um Begegnung jetzt zwischen diesem blinden Mann und Jesus. Und diese Begegnung hat auch etwas für uns heute zu sagen. Deshalb werde ich einige Punkte jetzt daraus nehmen, das kurz erörtern. Und dann habe ich auch einen Interviewgast hier auf der Bühne. Und zum Schluss schauen wir noch, warum das so für uns auch aktueller Text ist. Erste Beobachtung. Vergiss die Karma. Bitte vergiss Karma. Was immer du von Karma gehört hast, Jesus legt es anders. Wir sehen ja gleich zu Beginn dieses Textes, wo sie an den Blinden kommen, die Jünger fragen sofort, wer ist jetzt schuld, dass dieser Mann blind ist? Ist er selber, hat der gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Anfangs eigentlich etwas komische Frage, nicht wahr? Aber ich warne euch. Ich stelle euch eine Gegenfrage. Wann hast du selber Folgendes gesagt oder hast das gehört, wie ein anderer das gesagt hat? Womit habe ich das bloß verdient? Womit habe ich das bloß verdient, dass ich jetzt krank werde? Dass mir so ein Schicksal widerfährt? Womit habe ich das verdient? Vor 2000 Jahren war das eine Selbstverständlichkeit. Sünde und Krankheit gehörten zusammen. Sünde ging voraus und Krankheit kam darauf. Und das war so fest verankert in den Gedanken der Menschen. Einige Schriftgelehrten lehrten sogar, dass das kleine ungeborene Kind im Mutterleib schon sünden gehen kann. Ich habe mich nicht genauer erkundet, wie das möglich wäre und wie sie das begründet haben, aber das war so eine Selbstverständlichkeit zu der Zeit. Und das sehen wir hier auch. Die Schriftgelehrten sagen dem Mann, du bist in Sünde geboren. Na? Du bist blind, du bist in Sünde geboren, deshalb bist du blind gewesen. Und du willst uns lehren, ne? Also das, Krankheit war direkte Folge von Sünde. Ich komme zurück auf die Frage, womit habe ich das verdient? Jesus sagt, also in diesem besonderen Fall, er sagt, keiner. Natürlich haben alle gesündigt, aber Sünde hat nichts damit zu tun, dass der Mann jetzt blind ist. Nichts. Aus der Bibel lesen wir, es besteht keine Kausalität zwischen Sünde und Krankheit als Strafe Gottes, sozusagen. Das wurde ja so verstanden. Darum geht es nicht. Wir wissen natürlich, dass sündiges Verhalten Krankheiten mit sich ziehen können. Wir sind ja Sünder, wir Menschen. Jesus sagt das und die Bibel sagt das so überdeutlich. Von Geburt an sind wir Sünder. Und dann, wenn wir in unserem Leben, natürlich, wir haben Lebenshunger und wir wollen das Leben genießen in vollen Zügen. Und wenn wir Jesus nicht finden, der unseren Lebenshunger, Lebensdurst stillen kann, dann suchen wir andere Mittel. Und diese Mittel, und hier haben wir auch unter uns Menschen, die das sehr gut bezeugen können, die können auch dann negative Folgen haben. Krankheiten, Abhängigkeiten und so weiter. Aber der Kausalität zwischen Sünde und Krankheit ist nicht da. Nur unser Verhalten. Wir sind dann Opfer unseres eigenen Lebensweise geworden. Zweite Beobachtung. Jesus teilt die Meinungen, führt auf zu Zwietracht. Ganz vereinfacht gesagt, Jesus ist so ein Typ, der teilt uns Menschen in zwei Lager. Genau in zwei Lager und nicht mehr. Der eine Lager, die Menschen, die dazu gehören, sie haben erkannt, Jesus ist genau der, der er sagt zu sein. Gottes Sohn, der für uns in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und er hat mich gerettet. Ich weiß es. Das ist der eine Lager. Und die andere Lager besteht aus Menschen, die das nicht bejahen. Die, deren Antwort ein Nein lautet. Und diese Nein kann sehr unterschiedlich ausfallen. In unserem Text nennen, also ihr merkt es ja mal da, zwischen den Zeilen, was die Pharisäer von Jesus sagen, wir wissen nicht, woher er kommt. Also es sind ja die Gerüchte, also der ist unehelich geboren, nicht? Und mehr oder minder, sie sagen, er ist ein Betrüger, glaubt ihn nicht. Ihr Nein ist eher brutal. Und dann, wenn wir heute über das Thema reden, wenn jemand sagt, ja, dieser Jesus, der war bestimmt ein bemerkenswerter Mann, ein großartiger Lehrer, aber mehr auch nicht. Also für mich im Moment kein Thema. Ich habe keine Zeit, mit ihm mich zu beschäftigen oder was. Ein vornehmer Nein, aber gehört auch in der Lage der Neins. Ne? Und dann, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mal jetzt vorher schon bin. Ja, muss man mal manchmal gucken, was ich sagen will. Ne? Also mal. Ja, Jesus, wisst ihr, er hat niemals uns aufgerufen, wie es jetzt heute bei Google üblich ist oder sonst wo, ne, sein Tun zu bewerten. Gibst du jetzt 1 Punkt oder 5 Punkte oder Sterne? Darum geht es Jesus gar nicht. Das will er gar nicht. Er will, dass wir seine Arbeit bewerten, denn er kam mit einer ganz anderen Botschaft. Er kam mit der Botschaft, du Mensch, ich bin gekommen für dich, um dich zu erlösen von diesem elenden Sünde, um dich zum Vater zu führen, zum Himmel. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Und ich rette dich umsonst. Das kostet dich kein Euro. Aus Gnade rette ich dich. Du brauchst lediglich annehmen. Das ist sein Angebot. Und da kannst du eigentlich nur Ja oder Nein sagen. Zum dritten Punkt. Hier eröffnen sich ein paar Augen doppelt. Die werden doppelt sehend. Wir sehen zuerst einmal das eine Sehvermögen. Jesus macht den Brei aus dem Staub und seine Spucke, schmiert es auf die Augen und sagt, geh und wasch dich. Und der Mann wird sehend. Er kann das erste Mal sehen. Und das ist natürlich ein Riesenwunder. Es wird hier auch erwähnt, noch nie hat man in der Menschheitsgeschichte gehört, dass sowas passierte, sagt der Geheilte. Und obwohl jetzt diese Wunder so offensichtlich ist, glauben trotzdem nicht alle, was sie mit eigenen Augen sehen. Das hat es auch mit sich, mit Wundern. Also nicht nur Jesus selber führt Menschen in zwei Lager. Auch das, wenn Jesus an uns Menschen arbeitet, wenn wir Wunder erleben, das führt immer zu geteilten Meinungen, was das nun ist. Zum anderen Sehvermögen von diesem Mann. Wir haben das da gelesen. Zuerst einmal hört er die Stimme. Er kann ja nicht sehen. Er hört die Stimme, die er da spricht, verschiedene Sätze. Und dann kommt er zu ihm und schmiert ihn auf die Augen, nicht, und so weiter. Und er geht zum Silo-Deich und wird sehend. Also seine erste Wahrnehmung ist nur Hören. Und dann wird er sehend. Und schon in der nächsten Phase sagt er, wer hat das an dir getan? Ja, das war Jesus. Na? Jetzt weiß er weiß auch den Namen, wer das ist. Dann wird er natürlich, weil es Sabbat war und sonst, ne, er wird vor die Pharisäer geführt. Und da sagt er, er ist ein Prophet. Wisst ihr, seine geistliche Sehensfähigkeit wächst mit Riesenschritten. Und am Ende verteidigt er so bravourös Jesus schon vor den Schriftgelehrten, dass diese ihn hinauswerfen. Also wir sehen, wie sein geistliches Auge sich öffnet, sein Verständnis über Gott wächst mit Riesenschritten. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal meinen Interviewgast hier nach vorne bitten, Gelinde, würdest du mal hier zu mir kommen? Schön, ja. Ja, Gelinde braucht nicht viel Vorstellung, aber ich würde jetzt Sie zuerst einmal dich, Gelinde, fragen. Also ich weiß, du bist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Erzähl mal kurz von deiner Jugend, wie ging es dir damals mit Gott und Gemeinde und so, ne?
Also ich komme ja aus einem gläubigen Elternhaus.
Jetzt machen wir. Lang. Probieren wir es mal.
Also ich komme ja aus einem gläubigen Elternhaus und habe auch alles mitgemacht wie Kindergottesdienst, war dann auch Kindergottesdienstleiterin, Jungschar mitgemacht, Konfirmation mitgemacht, Freizeiten mitgemacht und war halt einfach dabei. Hab Bibel gelesen und ja, hab immer gedacht, was auch nicht, ich verstehe das irgendwie alles gar nicht.
Aber es hat Spaß gemacht, dabei zu sein, waren auch tolle Leute, aber wie gesagt, ich habe die Bibel nicht wirklich verstanden.
Also war dir so ein verschlossenes Buch, weißt du mal, ne? Okay.
Dann war ich mit meiner Schwester auf einer Freizeit und dann sagt die zu mir, sie hat sich bekehrt. Und ich habe mit dem Wort überhaupt nichts anfangen können. Mir ging so bekehrt. Okay, sie hat sich bekehrt. Ja, und dann habe ich eine neue Clique kennengelernt, bin mit anderen Leuten weggegangen und bin plötzlich von ganzer Kirche und Jungschar und Jugendkreis weggegangen und bin mit denen halt weggegangen, weil das war dann meine neue Clique, waren auch coole Freunde und habe halt dann mit denen weitergelebt.
Okay.
So ging das dann ziemlich lang, habe dann auch geheiratet und die Ehe ist dann leider auseinandergegangen. Habe dann nach 3 Jahren wieder geheiratet, meinen Mann, den die meisten auch kennen, und bin dann mit 30 schwanger geworden mit dem Florian und habe da wieder angefangen, nach Jesus zu fragen. Und die ganze Zeit über, also das ging mit 15 los, mit meiner anderen Clique, wo ich dann weg bin von Gott. Und erst mit 30 habe ich wieder angefangen, nach Gott zu fragen, wie ich mit dem Florian schwanger war, weil ich irgendwie gedacht habe, ein Kind in mir, das in mir wächst, das ist ein Wunder, das, sowas passiert nicht einfach so. Und das das in mir wächst und ein Kind da eben draus entsteht, da war ich dann so fasziniert, dass ich wieder angefangen habe, nach Gott zu fragen und habe dann Gott gedankt dafür, dass da wieder Leben in mir wächst.
Und was ist dann passiert?
Ja, dann, also wir haben zu der Zeit nicht da gewohnt und haben aber uns wieder nach in die Heimatnähe orientiert, weil mit Kindern, ich habe dann auch mein zweites Kind bekommen, haben dann immer mal meine Eltern besucht und haben dann da angefangen, Haus zu bauen. Und da habe ich dann die Gemeinde kennengelernt. Meine Eltern haben mich immer eingeladen, mitzugehen und meine Schwester auch. Und habe dann an Weihnachten hier den ersten Gottesdienst erlebt. Das war noch in den alten Räumen in der Bahnhofstraße in Diesbeck. Das waren, ich glaube, höchstens 20 Gottesdienstbesuchern am Heiligen Abend, weil die meisten dann mit ihrer Familie vielleicht in die Kirche gegangen sind. Und ich bin halt mit meiner Familie dahin gegangen. Und ich habe dann am Heiligen Abend das allererste Mal kapiert, was Weihnachten bedeutet.
Okay.
Ich war schon in so viel Weihnachtsgottesdiensten, weil das ja so üblich ist. Weihnachten geht man ja in die Kirche. Und da habe ich aber das erste Mal kapiert, was Weihnachten für mich bedeutet.
Das ist interessant. Was ist dann, du hast jetzt kapiert, was hat das in dir ausgelöst?
Also das war dann so, dass wir dann regelmäßig eben da waren, weil wir Haus gebaut haben an den Wochenenden. Und dann war für mich ganz klar, ich gehe in den Gottesdienst. Hat mich dann auch echt interessiert, was da gepredigt wird und so. Und dann sind wir auch nach 2 Jahren hergezogen und dann habe ich mir da einen Hauskreis gesucht. Und die ganze Zeit über habe ich schon immer so diverse Fragen gehabt, die ich dann irgendwann mal jemanden stellen möchte und konnte die dann im Hauskreis auch loswerden. Und nachdem mir so diese Fragen beantwortet sind, die so Heiliger Geist oder Entrückung und so wichtige Fragen, die man halt nicht so liest in der Bibel und die mal von jemand beantwortet werden müssen, habe ich dann im Hauskreis eben beantwortet gekriegt, den ich mir dann gesucht habe, den Hauskreis. Und nachdem ich das alles erfahren habe, was das so bedeutet mit dem Heiligen Geist und so, das war für mich eine ganz wichtige Frage, bin ich dann heimgegangen und bin unter mein Bett gegangen und habe mein Leben Jesus übergeben. Und war dann einfach, ja, war für mich so ein ganz cooler Moment, so jetzt bin ich Kind Gottes.
Okay, und wir haben ja das Thema sehend werden. Also mal, was hat diese Entscheidung in deinem Leben dann bewirkt? Hast du jetzt plötzlich Bibel besser verstanden oder wie ist dir gegangen?
Ja, genau so ging es eben. Ich habe tatsächlich dann auf einmal verstanden, dass die Bibel mir was sagen möchte. Und ich habe das dann echt am Anfang überhaupt nicht begriffen, warum ich das vorher das Gleiche gelesen habe. Man kennt ja diese Verse, die so bekannt sind, der Herr ist mein Hirte und alles. Aber dass es plötzlich dann was mit mir zu tun hatte und dass Gott dort durch die Verse zu mir spricht, das habe ich vorher nie erlebt. Und eine Freundin hat einmal zu mir gesagt, in der Bibel stehen auch die weißen Buchstaben. Und das war für mich dann so anschaulich, dass ich früher immer die schwarzen Buchstaben gelesen habe und habe sie nicht verstanden. Und plötzlich sprechen die weißen Buchstaben zu mir und ich habe plötzlich kapiert, dass Gott mir irgendwas zuspricht oder Gott mir einen Auftrag gibt oder ja, ich einfach ganz viel durch die Bibel dann auf einmal erfahren habe, wie Jesus mit mir im Leben gehen möchte.
Genau, also können wir sagen, durch diesen Schritt fingst du an, Gott, Jesus besser zu verstehen, ne? Was genau. Er sagt und was er mit dir vorhat und so weiter. Ne?
Genau, und der Hauskreis hat natürlich auch immer geholfen, mir das zu beantworten und mit mir zu übersetzen. Und wir haben da halt immer drüber gesprochen und es war einfach dann eine gute Sache, dass ich dann die Bibel verstanden habe.
Vielen Dank für dein Zeugnis. Vielen Dank. So kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ich lade euch ein, heute zum Augenarzt zu kommen. Unser Auge ist ein unwahrscheinlich kompliziertes Organ. Ich will hier jetzt keine Biologiestunde halten, keine Angst. Ich will nur kurz zeigen, wie das im Groben funktioniert. Und das erklärt ein bisschen, was Jesus hier uns erzählen will in diesem Kapitel. Hier sind die wesentlichen Teile vom Auge gezeichnet. Da ist Hornhaut, Pupille, Iris, Linse, Netzhaut, Sehnerv und so weiter. Alles ist da. Wenn die Linse nicht so richtig funktioniert, dann wird man kurzsichtig oder weitsichtig und so weiter. Da kann vieles schief gehen. Und das ist interessant auch, also mal das Bild, also mal was unsere Augen vermitteln, also geht da eigentlich auf Netzhaut verkehrt rum. Ne? Also da sieht die Welt ganz kopfüber. Ne? Aber im Sehnerv wird es wieder im Gehirn dann richtig wieder justiert, dass wir richtig sehen. Auge ist wahnsinnig kompliziertes Organ. Wahnsinnig kompliziert. Und trotz allem, wisst ihr, trotz dieser Komplexität, das Auge allein kann nicht sehen. Es kann gar nicht sehen. Es braucht Hilfe. Und zwar Hilfe in Form von Licht. Erst im Licht sieht unser Auge. Versteht ihr? Ich sehe jetzt euch ganz klar und deutlich, ihr seht mich im Licht. Na? Und das ist die Voraussetzung, dass wir sehen können. Und wenn wir Licht haben, können wir diese Welt sehen und bewundern. Aber dieses Licht, dieses normale Licht jetzt, kann eines nicht vermitteln. Es kann uns Gott nicht zeigen. In diesem Licht sehen wir Gott nicht. Wir sehen vielleicht sein Wirken, ja. Wir sehen manches, aber wir erkennen ihn nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus sagt, wir werden geistlich blind geboren. Ein jeder von uns. Wir können Gott nicht von uns aus mit unserem Verstand sehen. Geht nicht. Wenn du hier heute im Saal oder vor dem Bildschirm immer wieder denkst, ich möchte diesen Jesus besser verstehen, ich möchte ihn besser kennenlernen, dann ist heute vielleicht der Tag. Oder da ist auch Gerlinde, hat gesagt, sie war aktiv in der Jugend, in der Gemeinde, Und dann hat sie sich entfernt. So passiert es in manchem Leben, dass wir uns irgendwann mal intensiver mit Jesus uns befasst haben, aber dann hat das Leben woanders geführt und die Beziehung ist kälter geworden und entfernter. Vielleicht ist das auch heute der Tag, wo du von Jesus helfen lassen kannst. Denn Jesus verspricht, er sagte das schon im vorigen Kapitel, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Nicht das Sonnenlicht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in Finsternis herumirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wir brauchen, um Gott zu erkennen, dieses Licht von Jesus, der unsere Augen beleuchtet, dass wir die Realität Gottes verstehen können. Und das Gute ist, jeder, der Jesus um dieses Licht bittet, wird es auch bekommen. Es ist nur eine ernsthafte Bitte entfernt. Ich werde jetzt zum Schluss ein kurzes Gebet einfach beten. Und wenn du denkst, das ist jetzt heute dein Tag, dein Ding, dass du mitbetest, bete dann laut oder leise nach mir dieses kurze Gebet. Und wenn diese Predigt vielleicht in dir dann hinterher Fragen aufwirft oder du möchtest mehr erfahren, Gelinde kann von ihrer Erlebnissen erzählen. Sie ist heute im Dienst, im Gesprächsdienst. Ich auch. Also habt keine Angst, ins Gespräch zu kommen. Ich bete jetzt zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, die Bibel. Herr, ich muss bekennen, ich verstehe dein Wort noch nicht ganz oder nicht mehr so richtig. Aber Herr, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich verstehen, was du für mich bedeutest, was du für mich getan hast. Deshalb, Herr, ich bitte dich, zünde dein Licht an in mir. Amen.